Heute ist der erste Weihnachtstag. Gestern war Heiligabend und ich glaube, jeder von euch hatte auf unterschiedliche Art und Weise dieses Weihnachtsfest begonnen. Einmaliges Weihnachtsfest, denn das Weihnachtsfest 2023 kommt so Heiligabend nie wieder. Deswegen ist es auch wichtig zu bedenken, dass es auch viel an unserem Beitrag hängt, wie dieses Weihnachten gefeiert wird. So einfach ist es, mürrisch zu sein, irgendwie hat das und das nicht geklappt, irgendwie schlechte Laune, so hektisch alles. Aber dann muss man sich auch besinnen, was ist denn eigentlich das Zentrale? Wofür feiern wir überhaupt Weihnachten? Und dann sehen wir, dass unsere Zeit überhaupt nicht anders ist als die Zeit damals, vor 2023 Jahren, so feiern wir zumindest, dass es da auch hektisch zuging. Ja, ich weiß nicht, wie gut oder schlecht gelaunt Josef und Maria waren, nachdem sie ein paar Mal angeklopft haben und ihnen die Tür vor der Nase zugeschlagen ist. Solche hartherzigen Menschen, ja, hätte man sich aufregen können. Und dennoch ist in dieser Nacht der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr, in einem einfachen, simplen Stall. Wir möchten da, wo David in seiner Einleitung aufgehört, gleich weitermachen. Denn wenn wir Matthäus aufschlagen, Kapitel 1, Vers 18, da sehen wir, dass es eine Einleitung gibt zu dem Abschnitt, der folgt. Wunderbarerweise haben wir vier Evangelien. Evangelium heißt ja frohe Botschaft. Und der Kern dieser frohen Botschaft ist niemand anderes als eine Person. Deswegen heißt es im Markus-Evangelium, dies ist das Evangelium Jesu Christi. Er ist der Inhalt des Evangeliums. Und in Matthäus, das erste der vier Evangelien, dabei haben wir drei synoptische Evangelien, komisches Wort, ja, es kommt aus dem griechischen Sinn, gleich, Opsis, wenn wir zum Optiker gehen, dann haben wir etwas mit den Augen, ja, und Synoptiker heißen gleichsehend, also Matthäus, Markus und Lukas beschreiben uns den Herrn Jesus auf verschiedene Blickwinkel, aber doch als Menschensohn, als Messias, in diesem Fall Matthäus, als Person, der sich erniedrigt hat als Diener in dieser Welt, Markus. Ja, das sind die Synoptiker. Und es geht nicht darum, den einen gegen den anderen auszuspielen, sondern sie alle fügen sich wie ein Puzzle ineinander und geben uns ein weitreichenderes Bild. Wenn wir zum Beispiel die Weihnachtsgeschichte nur nach Matthäus hätten, würden wir meinen, dass der Josef ein Zimmermann war vielleicht, aber schon immer gebürtig und aufgewachsen und lebend in Bethlehem. Erst mit dem Lukas-Evangelium wissen wir, dass er gar nicht in Bethlehem war. Er war ganz im Norden Israels und musste sich erst auf den Weg machen durch eine große Vielfalt von Umständen, die wiederum uns zeigen, Gott sitzt im Regiment. Oder wie es in Sprüche heißt, er führt die Herzen selbst der Könige wie Wasserbäche. Ja? Es fließt ein kleines Bächlein und die Kinder bauen sich Steine auf und plötzlich gibt es eine Umleitung. So macht es Gott auch. Denn er lenkt sogar die Gedanken. Heute die Gehirnforscher sagen, ja, die Moleküle im Gehirn, man weiß nicht genau, wie das die Hypophyse, im Hypothalamus und so weiter. Und dann sagen, ja, aber wo entsteht der Gedanke? Ja, dann sagen sie, ja, das ist ein Kreislauf, der, aber selbst da, in der molekularen Ebene, hat Gott das Sagen. Er hat das Sagen im Weltraum, wo wo die Sterne in einem richtigen Abstand sind, dass wir hier vernünftig leben können. Globale Erderwärmung hin, globale Erderwärmung her. Ja, Gott sitzt im Regiment. Und das auch in deinem Leben. Die Geburt Jesu Christi aber geschah so, heißt es in Matthäus Kapitel 1, Vers 18. Und leitet einen Abschnitt ein. Wenn wir erzählen, die Geburt, weiß nicht, Wolfgang Lüttges geschah so, dann beginnen wir meistens im Krankenhaus, ja. Aber hier, die Geburt Jesu Christi, die hat mit den ganzen Umständen zu tun. Und dann sehen wir die Umstände seiner Geburt, dass es einen Alltag für Josef gab. Ein junger Mann bestimmt, ja, nicht so wie es die Tradition oft sagt, ja, ein alter Mann, der sich zufällig noch ein kleines Mädchen geholt hat. Nee. Ich glaube, sowohl Josef als auch Maria waren junge Leute, die ihre Träume, Zukunftspläne hatten. Es gab einen Alltag für Josef. Er war Zimmermann. Er hatte Pläne, er wollte heiraten. Er war vertraut, verlobt. Ja? Und wer verlobt ist, ja, der sitzt auf Kohl. Ja? Der möchte gerne so schnell wie möglich seine Braut heiraten. Damals war es auch so Brauch, dass eine Verlobung, die geschah meistens ziemlich früh, denn so war das Mädchen auch beschützt im sozialen Gebiet. Ja, keiner durfte sie anfassen, keiner durfte sie belästigen, denn sie gehörte, wenn auch erst in Zukunft, ihrem vertrauten Mann, der noch nicht ihr Mann war, weil er verlobt war. Aber das bringt uns auch zu einer Brücke bis hin zu unserer Zeit. Du und ich, wir sind auch vertraut, verlobt dem himmlischen Bräutigam, welcher ist Jesus Christus. Und auch er sieht es nicht gerne, wenn wir liebäugelnd auf die Welt gucken, auf Konkurrenz gucken, da er doch sein Leben gegeben hat für diese Braut. Sie kleidend weiß in Werke der Gerechtigkeit. Also, Josef hatte seinen Alltag, aber nicht nur Josef, sondern auch Maria hatte ihren Alltag. Ja, sie war ein junges Mädchen, sicherlich im Hause ihrer Eltern, fleißig. Sie beide hatten Eigenschaften, die sie auch verband. Sie waren vom Volk Israel, das bedeutete, dass sie sicherlich auch viele Traditionen folgten. Sehr viele Umstände, die von außen her auf sie einwirkten. Wer von euch hat vielleicht auch christliche Eltern gehabt, die auch diese Prägung euch prägten? Aber nicht desto trotzdem kann ja das Herz weit weg sein von Josef und Maria. Aber hier in dieser Geschichte sehen wir, dass sie sich auszeichneten. Nicht irgendjemand in diesem Volk Israel zu sein, sondern sie hatten Eigenschaften, wie wir sie zum Beispiel hier in Vers 19 finden von Matthäus 1, wo es heißt, Josef aber ihr Mann war fromm. Und dann heißt es noch, er gedachte. Also er war jemand mit Grips, ja, nicht, ach, es kommt wie es kommt, sondern er überlegte. Er war diszipliniert, ja. Denn er bewahrte seine zukünftige Frau noch als Jungfrau auf. Ja, heute Undiszipliniertheit. Ja. Es bedarf Disziplin, diese Verlobung in dieser Art und Weise zu führen. Und doch sehen wir, dass in all diesem Alltag, wo wir sagen, nichts Neues unter der Sonne, plötzlich geschieht etwas, was wir in dritten Evangelium lesen können in Lukas, ein göttlicher Einbruch, so halte ich es mal. Ein Einbruch erwartet man nicht, ja, wenn ein Räuber kommt, ja, ein Einbrecher. Aber in diesem Fall ist es nicht ein Einbrecher, der etwas Böses im Sinn hat, sondern Gott selbst ist plötzlich da, im Leben von Maria. Als ein gesandter Bote begegnet er Maria. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 1, Vers 28, lesen wir nämlich Folgendes. Lukas 1, Vers 28, da heißt es: Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Also in dem ganz normalen Alltag von Maria kam plötzlich diese Begegnung mit Gott in Form eines Engels und riss sie heraus und versuchte auch, dass Maria plötzlich vor Informationen stand, die sie zu verarbeiten hatte. Und diese Informationen mussten entweder geglaubt oder abgelehnt werden. Was für Informationen waren das? Zumal ein komischer Gruß, darüber grübelt sie noch lange nach. Was ist das für ein Gruß? Aber der Engel spricht zu ihr, Vers 31 von Lukas 1, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du wirst ihm den Namen Jesus geben. Viele moderne Theologen sagen, ja, das im Jesaja, das heißt eine Prophezeiung, ja, eine junge Frau wird schwanger werden. Das heißt nicht Jungfrau von unberührt, sondern eine junge Frau. Aber ist das ein Zeichen? Das wäre kein Zeichen. Ja, denn normalerweise werden alle junge Frauen, die heiraten, wenn Gott Kinder, Gnade zu Kindern gibt, auch ein Kind geworden. Also das wäre kein Zeichen. Aber wenn etwas geschieht, wie David erzählte, dass eine Jungfrau unberührt ein Kind gebären soll. Sicherlich, Maria war ein bisschen erstaunt. Man sagt immer, damals waren die Leute nicht aufgeklärt. Sie brauchen die Aufklärung von heute, ja, damit sie wissen, Männlein, Weiblein und wie das funktioniert. Aber selbst Maria, 2000 Jahre zurück, wusste Bescheid. Das geht nicht. Ja? Ich habe keinen Mann. Wie soll das geschehen? Und weißt du, es ist ganz normal, wenn Menschen, wenn sie von göttlichen Dingen hören, Fragezeichen in ihrem Kopf bekommen. Ich verstehe das nicht. Das ist mir zu hoch. Oder das ist mir zu anders. Wenn wir zum Beispiel das Evangelium bringen und sagen, das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Warum Blut? Da muss man erst mal wissen, was Gerechtigkeit Gottes ist. Dass Schuld, die ungesühnt ist, vor Gott niemals bestehen kann, vor dem wahren Gott. Man sagt ja, Allah ist gnädig und vergibt, wem er vergeben will, und alle Heiligen oder Nichtheiligen stehen am Rand der Jena, der Hölle, und Gott, Allah pickt sich raus, wen er will. Aber so ist es im christlichen Glauben nicht. Denn der christliche Gott, der einzig wahre Gott, ist heilig und gerecht und lässt nicht ungestraft irgendeine Tat, die du gegen ihn gemacht hast. Es gibt Strafe. Es gibt Gerechtigkeit. Viele wollen ja der gerechten irdischen Justiz entgehen, indem sie Hitler zum Beispiel oder andere erhängt im Gefängnis entkommen. Aber nicht vor Gott. Deine Sünde wird dich finden, heißt es in der Bibel. Oh, das ist ein ernstes Wort. Und gerade weil es so ernst ist, sandte Gott Jesus. Die Geburt Jesu aber geschah so. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden, haben wir in der Einleitung gehört. Das ist das Programm dieses menschgewordenen Sohnes Gottes. Maria reagiert. Sie stellt ihre Fragen auf. Aber nicht nur ihre Fragen. Hier lesen wir auch Vers 38 von Vers 1, wo es heißt: Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd. mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Sehen wir, da ist, sie hatte Fragen, sie wusste nicht, wie das passiert, passieren kann. So was Komisches, was ihr gesagt wurde, ja. Aber sie glaubte. Sie verband die göttliche Nachricht mit Glauben. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Ich bin einverstanden. Und das muss auch in deinem Leben geschehen. Du hörst die Botschaft von Gott. Du weißt genau, ich bin gemeint. Und das erfordert eine Reaktion. Maria reagierte mit Glauben. Und es ist nicht nur eine Bejahung, ja, wo sie theoretisch sagte, ja, ich bin einverstanden, sondern dieser Glaube wirkte sich aus. Sie hat die Information, damals gab es noch kein Ferntelefon, kein Handy, kein Morse, ne, kein Rauchzeichen, wie sie die Indianer gemacht haben, ja, weil da ist ein bisschen schwierig, in Hügelland von Judäa hin zu Nazareth, ja, ein bisschen kompliziert. Nein, ein Engel Gottes sagte ihr, deine Verwandte, fast 100 Kilometer weit weg, die ist schwanger. Und Maria glaubte der Botschaft und machte sich eilends auf, Vers 39. Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und ging eilends in das Gebirge zu einer Stadt in Juda, um ihre Verwandte zu sehen. Da sehen wir, dass der Glaube nicht nur eine Bejahung ist, ja, ich glaube schon, ja, sondern es ist, geht auch über in die Tat. Ohne Zweifel, sie wusste, hat schon eingepackt, ja, was könnte eine schwangere Frau gebrauchen, ja. In ihrem Glauben ist sie vorangegangen. Aber diese Nachricht auf Maria, dieser Glaube der Maria, hat auch Auswirkungen auf Josef. Ja? Er war plötzlich konfrontiert mit dem Glauben von Maria. Auf manchmal für ihn erschreckende Art und Weise. Ja? Es war alles so schön, so romantisch. Ich weiß nicht, ob Maria gesagt hat, Josef, ich bin schon schwanger. Ja? Ich weiß nicht, ob sie das vorher gesagt hat oder sie war drei Monate weg. Im sechsten Monat der Elisabeth-Schwangerschaft wurde ihr das gesagt. Sie ging eilends weg und sie kam nach 3 Monaten wieder. Jeder, der eine Frau hatte, die schwanger war, bis 3 Monaten sieht man so gut wie gar nichts. Zumindest nicht, wenn man immer, ja, ist noch gut, ziemlich klein, versteckt, ja. Aber nach 3 Monaten beginnt auch der Bauch zu wachsen, ja. Und da merkt man schon, oh, was ist denn los, ja. Und ich weiß nicht, wie die Kommunikation damals zwischen diesen Josef und Maria war, aber Josef gewahr, ja, sie ist schwanger. Sie kam wieder, ja, und sie ist schwanger. Und 3 Monate. Bestimmt, es gab bestimmt kluge Frauen, die ihm das zuflüsterten, ja. Und was tun? Denn Josef sagte, nicht von mir. Sie ist mit mir verlobt, so gut wie verheiratet. Sie ist beschützt durch das Gesetz, dass jeder, der sie anrührt, den Tod erleben muss. Sie selbst den Tod verfallen ist, wenn es innerhalb einer Stadt ist und sie nicht geschrien hat. Und siehe da, statt Rache zu üben, das etwas ganz Normales ist, ja, Menschliches, normal Menschliches ist, ja, sie hat mich hintergangen. Wer werde ich's heimzahlen? Ja? Sagt er, offenkundig hat sie einen Lover, einen, den sie liebt. Und sie ist mit mir verlobt und das ist bestimmt ein Klotz an Bein von ihr. Ich will zurücktreten. Deswegen wird es hier in der Bibel so als edlen Charakter von Josef beschrieben, wo er sagt, ich verzichte. Josef reagiert. Josef reagiert, wie man reagieren müsste. Ja? Matthäus 1, Vers 19 wird uns sein Charakter noch einmal beschrieben und die Auswirkungen, die diese Botschaft auf ihn hatte. Da heißt es, Josef aber, ihr Mann war fromm, ja, fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Vers 20. Als er aber das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Ein göttlicher Einbruch im Leben von Josef. Wie wichtig ist das? Es ist wie wenn Maria sich bekehrt und der Mann, der ungläubig ist, es nicht verstehen kann. Was ist mit dir passiert? Plötzlich willst du in die Gemeinde gehen, willst die Gemeinschaft mit den, wie du sagst, Heiligen haben. Unverständlich. Bis auch der Mann, in diesem Fall Josef, diesen göttlichen Einbruch, diese Offenbarung Gottes bekommt und sagt: Mit Maria passiert etwas, was noch nie gegeben ist. Denn wenn ein junges Mädchen in die Seelsorge kommt und sagt, ich bin schwanger vom Heiligen Geist, der kein Pastor würde ihr glauben, kein Seelsorger. Das glaubt ihr keiner. Es geschah nämlich nie davor und nie danach. Und dennoch, der wahre Glaube glaubt Gott, wie einem Abraham, der sich aufmachte, wo die Verwandten fragten, wo willst du denn hin? Weiß ich nicht. Gott hat mir gesagt, ich soll alles hinter mir lassen und in ein Land gehen, das er mir zeigen wird. Aber kein vernünftiger Mensch bricht auf, ohne zu wissen, wohin. Wer weiß, ob nach Alaska, ob du dich kalt anziehen musst oder in die Wüste Sahara. Ja? Ist doch unlogisch. Der Glaube ist so. Er vertraut Gott. Und fährt niemals schlecht. Wer Gott vertraut, fährt nicht schlecht. Ein göttlicher Einbruch im Leben von Josef. Und wie reagiert er? Vers 24. Es ist erstaunlich, wie dieser Mann uns allen Männern ein großes Vorbild ist. Viele sagen, ja, Männer haben nicht viel mit Glauben zu tun. Das sehen wir auch in vielen Gemeinden. In der Ukraine, in Argentinien. Oft sind es die Frauen, die sich versammeln, die in die Gemeinde kommen, die in die Gebetsstunde kommen. Und dennoch, hier heißt es, Vers 24, Matthäus 1, als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Also er stopfte das Maul von allen, die sagten, sie ging fremd. Alle haben gedacht, wenn er sie zu sich nimmt, dann hat er bestimmt sich nicht kontrollieren können und er hat sie geschwängert. Diesen üblen Nachruf hat Josef billigend in Kauf genommen. Ja, das ist so. Hast du gesehen? Bei der Feierlichkeit? Maria wurde aufgenommen, wie es hier steht. Er nahm seine Frau zu sich. Und dennoch glaubte er der Botschaft Gottes in dem Maße, dass er sie nicht berührte. Das ist aber eine sehr große Selbstbeherrschung. Ja? Eine junge Frau und sie nicht berühren, weil er sagt, das, was in dir ist, wurde mir gesagt, dass es vom Heiligen Geist ist. Und das heißt, Vers 25, und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar und er gab ihm den Namen Jesus. Und dieses bis heißt auch, dass sie früher ganz normales Eheleben lebten. Ja, das ist nicht gesund, so Josefs Ehe zu führen. Ja. Aber in diesem Fall war es göttliches Eingebung dem Josef, und Gott hat ihm nicht nur die Eingebung gegeben, sondern auch die Kraft, einer jungen Frau jeden Tag zu begegnen und sie doch in Heiligkeit zu behandeln. Göttlichen Einbruch in Josef, und das hat Konsequenzen. Jetzt die Frage, was hat das mit dir und mir zu tun? Ich versuchte schon die Brücke zu schlagen, es gibt auch deinen Alltag. deine Lebensumstände. Auch du bist in deiner Familie, in einer Kultur. Ich war gestern Vormittag in, sagen wir fast eine Zweigstelle von uns hier, in Miesburg, wo auch Valerie Rau, der auch früher Mitglied war von hier, da war ich und im Brüderstunde, wo wir, war alles auf Russisch. Ja, also, aber Gott segnet auch diese Gemeinde und es ist so schön zu sehen, dass Menschen sogar aus Ukraine auch kommen dahin und hören alles in ihrer Sprache und dann fragt man sich, ja, sie sind andere Kultur, andere Lebensumstände verglichen mit einem, der aus Deutschland kommt. So hat jeder sein eigenes Paket zu tragen und auch die Eigenschaften von jedem sind zwar ähnlich, aber doch für jeden unterschiedlich. Ich habe 4 Kinder und alle 4 sind unterschiedlich. Ja, da habe ich einen frommen, vielleicht wie der Josef, mit Fragezeichen versehen, vielleicht Frömmigkeit ausstrahlend, ja, so zeigend, ja, man ist fromm. Gestern Nacht war ich, gestern hatten wir 3 Gottesdienste, der zweite war hier, diese schöne Präsentation. Die dritte habe ich eine Kantate noch besucht in der Stiftskirche in Wunsdorf. Und da ist es auch, sicherlich gibt es da auch wahre Gläubige, aber es gibt auch viele Frömmigkeit, geheuchelte, ja. Aber es gibt es hier überall. Ja? Wir müssen aufpassen, dass nicht in unseren Bänken hier sitzen Leute, die heucheln. Ja? Frömmigkeit heucheln. Es ist so wichtig, dass ihr Kinder Gottes seid. Ja? Fromm. Bedacht. Vielleicht viele Schulausbildungen. Diszipliniert. Vielleicht habt ihr euer Leben im Griff. Vielleicht das eurer Familie. Oder. Aber vielleicht stecken da auch andere Eigenschaften in euch. Versteckte. Ja? Wenn man hinterlistig ist, wenn man so dem anderen gerne eins überbraten will oder wenn man sich das nicht traut, so. Es ist schon schlimm mit unserer Seele, gell? Und wenn man zur Ruhe kommt und sich selbst betrachtet, dann sieht man, dass im Herzen des Menschen nichts Gutes wohnt. Noch im Nachbarn weiß man das schon, ja, aber im eigenen Herzen auch, dass man einen göttlichen Einbruch benötigt, auch im eigenen Leben. Und ich hoffe, dass jeder von euch diesen göttlichen Einbruch im Leben erfahren hat, zumindest den ersten, dass er Gottes Stimme gehört hat. Du hast dein Leben vielleicht gut im Griff, wie Josef und Maria. Du bist dem gesellschaftskonform ein guter Mensch. Aber du bist nicht von Gott und in Gott. Das bedarf erst dieser göttliche Einbruch, dieser göttliche Offenbarung, dass du das erkennst und sagst, ich brauche Gott auch in meinem Leben. Wenn du Buße tust, dein Leben ist zwar vielleicht nicht so schlimm gewesen, aber trotzdem war es ein Leben ohne Gott, ohne Hoffnung. Wo man dann sich öffnet für Gott und sagt, Herr Jesus, du sagst in deinem Wort, es ist kein Gerechter, auch nicht einer. Und ich bin einer, der Erbarmung braucht. Bis du kommst zu der Einsicht, mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung derer ich nicht wert. Das zähle ich zu dem Wunderbaren. Mein stolzes Herz, nee, das hat's nie begehrt. Hoffentlich hast du das in deinem Leben erfahren. Hast du das erlebt? Ja, in Johannes Kapitel 3, Vers 3 heißt Jesus schon als Erwachsener, spricht zu einem, der... Wenn einer gläubig sein sollte, dann wäre es dieser Mann, das ist Nikodemus, ein Gesetzeslehrer, ein Superfrommer, einer, der nach außen untadelig, wie der Apostel Paulus sich mal selber bezeichnet hat, nach dem Gesetz untadelig. Und dennoch sagt Jesus ihm klipp und klar ins Gesicht folgende Worte. Johannes 3, Vers 3 sagt, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, Ist die, na ist die, na ist auch. Ja, ein Schwur, das ist sicher, sicher. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht betreten? Nein, noch nicht einmal sehen. Nicht mal von Weitem. Es bedarf diesen Einbruch Gottes im Leben, damit du das Reich Gottes sehen kannst und noch mehr als sehen, dass du hineinkommen kannst. Es bedarf der Gnade Gottes in deinem Leben. Und es bedarf das Gegenteil, was sie dir heute in der Gesellschaft predigen. Du musst dich selber annehmen. Du musst dich selbst lieben. Du musst viel von dir halten, damit du was erreichst. Das ist das, was sie dir predigen. Das ist schon Gehirnwäsche, was sie betreiben. Und die Bibel sagt es aber ganz anders. Sie sagt, du musst endlich deine Augen öffnen für die Wahrheit, wie es wirklich um dich steht. Du musst vor Gott kapitulieren und sagen, es stimmt, nichts habe ich, was ich nicht frei empfing von dir. Alles, worauf ich vielleicht stolz bin, das ist ein Geschenk von dir. Ich habe nichts. Ich bedarf, wie schon gesagt, deiner Gnade. Gnade, um mich anzunehmen. Gnade, um das Vergangene wegzuwischen. Für immer. Zu versenken in die Tiefste des Meeres. Und das hat Jesus diesem Nikodemus gesagt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn auch in eine Krippe liegen ließ, von unerfahrenen Mädchen behütet. Alle Frauen, die das erste Kind kriegen, erste Mal. Ja? Und dennoch, er hätte anders leben können, anders in einem Hospital. Aber Gott erniedrigte sich, damit er gleich werde dem Niedrigsten. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Hast du das erlebt? Glauben ist wie der Glaube, der Maria hatte. Es ist ein beantwortet bekommen seiner Fragen, die ich nicht verstehe, und sagt, ja Gott, wenn du das für mich so siehst, ich akzeptiere das, obwohl ich es nicht verstehe. Es ist kein blinder Glauben, es ist kein dummer Glaube. Weil ein blinder, dummer Glaube würde dich zu nichts führen. Es ist ein Glaube an den Gott aller Götter, den einzigen. Und wenn er was sagt, dann ist es zu deinem Besten. Denn ich habe Gedanken des Friedens mit dir. Boah. Ja, nicht der Schlechtigkeit hinterher. Du kannst keinem so vertrauen wie Gott. Und wenn du Gott vertraust, dann bist du gut gefahren. Und er sagt, dass alle, die an ihn glauben, dieser Glaube auch praktisch umsetzen. Denn in Argentinien gibt es genauso wie hier in Deutschland Leute, die sagen, ja, ja, ich glaube. Und nachher fragt man sie, wo bist du denn? Du sagst, hast dich bekehrt, aber von was hast du dich bekehrt? Du lebst heute noch schlimmer als früher. Zur Gemeinde möchtest du nicht kommen, zur Gebetsstunde noch weniger. Woran erkenne ich denn, dass du glaubst? Das ist die Frage des Jakobus, ja? Du sagst, du hast Glauben. Zeig mir deinen Glauben ohne Werke. Und ich zeig dir meinen Glauben durch meine Werke. Denn Glaube ohne Werke, das hat der Luther nicht verstanden. Der hat nämlich gesagt, nur der Glaube. Und man braucht keine Werke. Und das ist wahr. Nur der Glaube ohne Werke rettet dich. Du kannst nichts dem Heil Gottes zufügen. Aber wenn du dann geglaubt hast, oder sagst, geglaubt zu haben, und es keine Auswirkungen auf dein Leben hast, dann sagt dir die Bibel, sagt dir der Jakobus, sagt dir der Heilige Geist, der nicht in dir wohnt, der dich aber ermahnt und sagt, du sollst Kind Gottes werden, der sagt dir, du bist nicht Gottes Kind. 1. Johannes, ganz klar, das habe ich euch geschrieben, damit ihr glaubt. Sehr wichtig. Und wisst ihr, dieses selbe Prinzip gilt ein Leben lang. Jetzt sind wir Gottes Kinder, aber es ist noch nicht offenbart, wie wir sein sollen. Deswegen, wir handeln aus Glauben, wir folgen Jesus nach wie der Abraham, dem Unsichtbaren. Der lebte in Zelten, obwohl Gott ihm verheißen hat, dieses große Land werde ich dir geben. Davon hat er noch nicht ein Quadratmeter besessen. Und das, was er besessen hat, das musste er mit teurem Geld bezahlen, damit er wenigstens seine Frau in ein bisschen Erde begraben kann. Durch Glauben aber hat er nicht Gott ein Lügner genannt. Denn bis zum hohen Alter, bis er gestorben ist, hat er auch nur dieses Fleckchen Erde. Sondern er glaubte, wie es Hebräer sagt, an den, der ihn wieder lebendig macht und ihm ein Erbteil gibt. Und all diese Verheißungen wahrmacht. Deswegen, auch im Glauben lebte Abraham und immer wieder kam ein neuer Einbruch. Das sind diese Lichtblicke, wo Gott auch zu deinem Leben spricht. Wo du die Bibel vielleicht liest, ganz alleine. Und plötzlich merkst du, das hat Gott mir gesagt. Der Heilige Geist in mir hat das bestätigt, dass das ein Vers ist, an dem ich mich festklammern darf. Wie wunderbar ist das? Das brauchen wir so nötig. Müssen wir nicht nur abtun und sagen, ja, einmal bekehrt und jetzt brauche ich Gottes Reden zu mir nicht mehr, jetzt ist alles gut. Du brauchst Gott. Deswegen kommen wir auch hier zusammen. Ich hoffe, dass Gott zu deinem Herzen spricht, dass du dich sehnlichst wünschst, Herr, ich möchte auch heute noch, dass du mir zu mir sprichst. Heute. Zeig mir deinen Weg. Lebt als Kinder des Lichts. Da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach, er war schon groß, ja, erwachsen, 30 Jahre, ein bisschen mehr. Jesus spricht zu denen, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und wenn man dem Licht nachfolgt, wo fällt denn der Schatten hin von dir? Du bist noch ein Mensch, du hast noch einen Schatten, du bist noch kein Geist. Ja? Du hast Schatten, aber wo fällt der Schatten hin, wenn du einem Licht folgst? Nach hinten. Und wie schön ist es, wenn man zum Beispiel im Auto sitzt, ja, wenn man vorne gute Lichtstrahle hat, damit man was sieht, auch bei Dunkelheit. Und so das Wort Gottes zeigt dir vorne Klarheit, wie du dein Leben führen sollst. Ich will dir den Weg weisen und dich zeigen, wohin du gehen sollst. Und wenn du in den Rückspiegel guckst, ja, wenn du ein bisschen mal bremst oder auch so, sieht man hinten alles in einer rötlichen Farbe. Ja, die Hinterlichter sind rot. Ja. In rötlichen Farbe. Und geistlich übertrachten, wenn deine Vergangenheit bedeckt ist mit dem Blut Christi. Es gibt nichts Seligeres. Denn es heißt, selig ist dem, dem seine Sünden vergeben ist, dem seine Schuld nicht angerechnet ist. Du kommst, du stirbst, du kommst in den Himmel und du denkst, ach, meine Schuld, nein, sie gibt es nicht mehr. Dem seine Schuld nicht angerechnet wurde. Sie wurde ihm angerechnet. Deine Schuld existiert nicht mehr vor Gott. Hast du freien Zugang. Willkommen, sagt er. Und du dann, ja, Überraschung. Selbst die Engel sind überrascht. Deswegen bist du, wenn du ein Kind Gottes bist, eine Trophäe der Gnade Gottes für die Ewigkeit. Alle können dich immer anschauen und sagen, Mensch, dieser ist auch in den Himmel. Das ist aber Gnade Gottes. Denn wir haben genau gesehen, ja, die himmlische Welt, Zeugen, Hebräer 11, ja, betrachten dich, oh, wie oft mussten sie weggucken? Und sagen sie, oh, wie kann der nur, ja? Sie nur. So sind wir. Und dennoch, das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünden. Und damit möchte ich schließen. Ich hoffe, du hast was mitgenommen, heute an diesem Weihnachtstag. Hinfort will nicht ich leben, sondern den, der in mir mächtig ist, Jesus Christus. Mein Herz, seine Krippe. Nicht nur Krippe, sondern auch sein Thron, ja, wo er regiert. Denn er ist Kind nur einmal gewesen. Er kommt wieder in Macht und Herrlichkeit, nichts mehr zu tun habend mit Sünde. Er kommt nur noch für die Seine. Er kommt nur noch für die Gerechten. Und weh, du bist nicht gerecht. Deswegen ermahne ich dich, wenn du noch kein Kind Gottes bist, schließ Frieden mit Gott. Komm, wir beten. Lieber himmlischer Vater, danke für diesen ersten Weihnachtstag. Viele bekommen heute noch Besuch. Ich bitte dich, dass wir in all dieser Feierlichkeit dich nicht vergessen. Dass wir vielleicht den Mut aufbringen, den einen oder anderen nochmal von dir zu bezeugen oder einfach sagen, ich war im Gottesdienst oder ich habe gestern ein Krippenspiel oder ich habe eine Geschichte erlebt, vielleicht vom Vater Martin, dass wir doch auf geistliche Sachen zurückkommen, wenn es schon ein Fest ist, das dich zum Mittelpunkt haben soll. Vater im Himmel, und es gibt vielleicht auch Leute, die auch einsam sind. Schenk auch, dass wie der Vater Martin auch du bei ihnen bist. Denn du hast versprochen, alle Tage bei uns zu sein. Schenk, dass wir das bewusst leben und ein Leben führen, das dich ehrt. Danke für diesen Gottesdienst. Danke für jeden, der sich hier aufgemacht hat, dein Wort zu hören. Segne jeden Einzelnen. Danke für diese Gemeinde. Danke für die Schar, die Gemeinschaft unter den Heiligen, die du geheiligt hast. Denn bei uns gibt es noch viel Potenzial zum Katastrophen. Aber Vater im Himmel, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Dein Blut reinigt uns von aller Sünde. Die Liebe ist das Band, das uns verbindet, trotz Unterschiedlichkeit. Danke für Jesus, deinen Sohn. Danke für Weihnachten. Amen.